Hallo und herzlich willkommen zu ImpactX, dem Treffpunkt für Unternehmer, die Realität und Zukunft verbinden. Ich bin Stefan Fritz und heute spreche ich mit David, dem Mitgründer und CEO von Voltfang aus Aachen. David, ihr habt Voltfang gegründet mit dem Ziel, gebrauchte E-Auto-Batterien als Energiespeicher wieder zu verwenden. Herzlich willkommen.
Hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf. Wir kennen uns ja jetzt schon wirklich eine Ewigkeit. Dementsprechend freue ich mich, ein bisschen was mit dir bequatschen zu können heute.
Ja, da werden wir auch gleich so ein bisschen, denke ich, drauf eingehen, die Anfänge, ne? Ja, wir sehr, sehr gerne. Beide wollen heute sprechen über den Weg von der Vision zur Wirklichkeit, über Second Life, über den globalen Wettbewerb in China, über Investoren, Preisparität und darüber, was aus einer grünen Idee wird, wenn sie auf die industrielle Realität trifft. Und ich glaube, lass uns einfach direkt damit anfangen, ein bisschen zurückkehren in Nostalgie schwelgen, RWTH Aachen, Gründerteam, das Labor, Prototypen. Was war denn der Moment, an dem ihr aus der technischen Idee die Überzeugung hattet, da kann man wirklich ein Geschäftsmodell draus machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich haben wir, Roman Afshin und ich, haben Voltfang circa vor 5,5 Jahren gegründet. Es war während des Studiums, da hast du vollkommen recht. Wir haben an der RWTH Aachen Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert und kennen uns auch seit dem Anbeginn. Wir hatten eigentlich immer die Idee, irgendwas zu machen, was uns überdauert und das, was wir auch an Privileg bekommen haben, beispielsweise durch die exzellente Studium der RWTH Aachen, dass wir das nutzen müssen, um irgendwo der Gesellschaft was zurückzugeben. Das war immer der Anspruch, etwas auch Eigenes aufzusetzen, war von uns aus gesehen auch eigentlich was anderes konnten wir uns gar nicht vorstellen, weil es gibt natürlich den Weg an der RWTH Aachen, nach dem Studium schön zum Daimler, zum VW und dann da eine Karriere zu haben. Das ist der typische Weg mittlerweile, das ist auch sogar eher in die Unternehmensberatung, aber für uns kam das ehrlicherweise gar nicht in Frage, weil wir einfach gedacht haben, da kann man natürlich in einem großen Konzern coole Sachen machen, nichtsdestoweniger ist man dann halt trotzdem ein kleines Zahnrad im Großgetriebe. Und um etwas wirklich gesellschaftlich Veränderndes zu bauen, haben wir das Gefühl, sollte man was gründen. Ob es jetzt ein Unternehmen ist oder eine Initiative oder eine Partei, sei mal dahingestellt. Gründen ist vielseitig. Nichtsdestoweniger haben wir das Gründerelement genommen, um aus der, sagen wir mal, zufälligen Idee ein Unternehmen aufzubauen, weil der Grund war relativ simpel, weil wir dachten, wir haben ja nichts zu verlieren. Nach dem Studium kommt man raus, lebt wie ein Student, tun wir fast noch immer. Wenn nicht dann, wann dann, genau. Und du hast halt nichts zu verlieren. Du hast die Möglichkeit, einfach ungezwungen Themen auszuprobieren. Und aus dem Grund dachten wir uns auch, wir versuchen es einfach mal. Wenn wir scheitern, dann fallen wir sehr, sehr niedrig. Und dementsprechend haben wir damit losgelegt und 5,5 Jahre später kann ich sagen, ich bereue keine Sekunde, nur ich glaube, ich werde niemals mehr in ein Angestelltenverhältnis wirklich gehen können, weil wenn man einmal davon Blut geleckt hat, was man alles aufbauen und erreichen kann, wenn man sich selber sozusagen die eigenen Grenzen ist man selber, dann will man eigentlich nie mehr woanders hin.
Eher Idealismus oder eher Mission als zentrales Element für die Gründung?
Ich würde sagen, beides. Also grundsätzlich die Mission, etwas aufzubauen. Wir sind alle sehr kompetitiv und auch sehr, also auch auf der sportlichen Ebene kompetitiv. Dementsprechend haben wir immer diesen kompetitiven Ansatz, irgendwie einer Mission hinterherzulaufen, irgendwas Größeres zu gewinnen. Und das halt zu verbinden mit dem Gewinn der Gesellschaft, irgendwas zurückzugeben, ist für mich kein Entweder-Oder. Es ist eher ein die Freiheit haben, die Umwelt von sich zu gestalten. Natürlich das, wo man arbeitet, weil das ist ein Großteil der Zeit, die man investiert in seinem Leben, geht in die Arbeit. Und wenn man das nicht als Arbeit deklariert, sondern als Mission, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen, weil sonst muss man sozusagen arbeiten, um einen Lebensunterhalt zu verdienen und dann sozusagen sein Leben leben. Und das fand ich irgendwie schade. Dafür investieren wir zu viel Zeit und Gehirnschmalz in die Arbeit, um so zu denken.
Ja. Ihr habt von Anfang an auf das Circular Economy Narrativ gesetzt, also ausgediente Batterien retten, Ressourcen schonen, CO2 vermeiden. Ja. Dann habt ihr denn gemerkt, dass das zwar auf jeden Fall richtig ist, aber auch wirtschaftlich ganz schön schwer und letztlich ja brutal schwer ist.
Das es ist richtig. Von Anfang an ist es ja so, man denkt sehr opportunistisch. Wir haben halt gedacht, okay, woher kriegen 3 Studenten Batterie in guter Qualität und zum geringen Preis? Bei großen Automobilkonzernen oder sonstiges anzuklopfen, der blecheln die einen müde. Dementsprechend irgendwo halt unser erster Speicher, allererster Speicher, den wir bei Romans Vater im Keller installiert haben. Die Module von Tesla haben wir aus eBay Kleinanzeigen bekommen. So. Das heißt, wir haben hochwertige Module zu einem geringen Preis erhalten, ohne wirklich ein großes Unternehmen zu sein. Das heißt, es war sehr, sehr opportunistisch getrieben und auch vom Ansatz her, wohin führen die Batteriemodule? Je größer man wird, desto mehr je mehr Nachfrage man hat, desto wichtiger ist einem auch Sicherheit der Supply Chain. Dementsprechend wird es halt, wenn man größer wird, halt auch ein bisschen schwieriger. Man kann nicht bei einzelnen Kleinanzeigen Sachen sourcen. Das machen wir auch nicht mehr seit 5 Jahren. Ich glaube, das war der einzige Speicher, den wir da gesourced haben. Aber mittlerweile haben wir halt Rahmenverträge mit den großen deutschen Automobilherstellern. Und dementsprechend auf der Ebene hat man dann halt eine gewisse Sicherheit aufgebaut. Man muss fairerweise dazu sagen, ob es jetzt Second Life oder Second Use sind derzeit, das ist nicht mehr sozusagen trennscharf. Wir haben einige Second-Life-Module, aber auch viele Second-Use-Module, die sozusagen produziert wurden, aber nie einen Weg ins Auto gefunden haben. Nichtsdestoweniger müssen die auch verwendet werden und das ist halt für uns auch eine gute Gelegenheit, die weiter verwenden zu können.
Mhm. Rücklaufmengen sind ja aktuell noch gering. Die OEMs behalten eine Menge selber. Die Module sind extrem unterschiedlich. Es gibt also eine ganze Menge Herausforderungen, nicht nur bei der Supply Chain an sich, bei der Beschaffbarkeit, sondern auch auf der technischen Ebene. Wie habt ihr das alles in den Griff bekommen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir sehr stark mit dem Ingenieurs-Mindset reingegangen sind. Wir haben 2 Themen, die wir immer berücksichtigt haben, ist 1, Execution is all. Also wenn du nicht executest, kannst du das Thema auch einfach in deiner Garage alleine machen, sondern du musst die Sachen, die du baust, auch ins Feld bringen. Und zweitens ist, es gibt wenig Herausforderungen, die man nicht lösen kann. Man muss immer gucken, was sozusagen sich lohnt. Da müssen wir jetzt sagen, dass wir das Wissen, das Knowledge haben, unterschiedliche Module einzubinden. Sei es der eine deutsche große oder der andere oder schwedische oder französische Module. Egal, welche Module das sind, wir können die theoretisch einbinden. Wir brauchen eine gewisse Größe und eine gewisse Menge dafür, um es machen zu können. Aber grundsätzlich sind wir da sehr flexibel unterwegs. Dementsprechend ist das...
Macht diese Flexibilität euer Endprodukt nachher teurer, weil ihr eben genau sehr flexibel auf die verschiedenen Formate, Zellformate und so eingehen müsst?
Nein, die Flexibilität gibt es uns eigentlich nur eine gute Verhandlungsposition, um im Endeffekt zu entscheiden, welches Modul wir für welchen Preis bekommen können. Wenn man nur auf ein Modul sich fokussieren würde, würde man natürlich viel, viel stärkeren Preisdruck haben, weil die Partei dann sozusagen einfach eine bessere Verhandlungsposition hat. Dadurch, dass wir flexibel sind, können wir da halt deutlich bessere Preise generieren. Auf der Batterie-Modulseite sind wir auch sehr kompetitiv, wenn nicht sogar schon kompetitiver als die asiatischen Player. Man muss aber sagen, auf der Peripherie muss man da noch ein bisschen federn lassen, weil die Peripherie einfach, wir haben ein europäisches Produkt, was dementsprechend auch auf der Peripherie-Seite teurer ist. Aber was man auch gerade sieht, beispielsweise sind Redwood Materials, die haben jetzt auch nochmal schön auf 4 Milliarden Bewertung geraced und was die halt machen, ist genau der Ansatz von Second Life Modulen einfach wiederverwenden und dann integrieren. Dass wir das jetzt über die ganze Zeit von Voltfang machen, steht jetzt ist jetzt nicht festgeschrieben. Wir sind nicht mit der Vision reingegangen, nur Second-Life-Module aufzubauen, sondern wir sind mit der Vision reingegangen, so viel Kapazität wie möglich ins Feld zu bekommen, weil wir einfach merken, dass die Energiewende ohne Flexibilität im Markt nicht möglich ist. Wir brauchen für die Volatilitäten, die durch erneuerbare Energien getrimmt sind, brauchen wir Flexibilitäten. Da ist einer der besten und auch preiswertesten Möglichkeiten Batteriespeichersysteme. Muss man einfach so sagen. Dementsprechend, je mehr Kapazitäten wir im Feld haben, desto mehr erneuerbare Energien können wir verwenden. Das sieht man da gerade in China, wo die beispielsweise sagen, die Datenzentren sind werden vergünstigt mit Strom gespeist, weil die einfach unglaubliche Mengen an erneuerbaren Energien und Batterieflexibilitäten haben. Und das wollen wir in Europa auch schaffen, weil wir müssen es irgendwie hinkriegen, so schnell wie möglich von dem Tropf der fossilen Energieträger runterzukommen. Gerade sieht es eher wie Rückschritte aus, die wir machen. Nichtsdestoweniger ist der Vormarsch der Erneuerbaren unaufhaltsam.
Lass uns mal vielleicht auf eure Investoren ein wenig eingehen. Ihr habt ja eine sehr spannende Investorenstruktur, Impact Capital, ja. Family Office, strategische Partner aus der Industrie. Wie viel Pragmatismus lassen denn diese Investoren zu? Gibt es da klare grüne KPIs oder zählt am Ende Wachstum und Profitabilität?
Wiederum würde ich das nicht voneinander trennen, weil jede Kilowattstunde, die wir ins Feld bringen, soll bestenfalls erneuerbare Energien speichern und dementsprechend würden wir damit halt auch CO2 einspeichern. Aus dem Grund sehe ich beides als sehr relevant. Je mehr Kapazitäten wir ins Feld bringen, desto mehr Umsatz machen wir, desto mehr CO2 sparen wir ein. Und das ist eigentlich bei unisono unter unseren Investoren das Wichtigste. Es geht wirklich am meisten darum, diese Kapazitäten ins Feld zu bekommen und das so schnell wie möglich. Also Execution steht eigentlich vor allem, weil unser System oder unser Produkt ist halt an sich, je mehr wir ins Feld bringen, immer nachhaltiger. Und das ist halt der wichtige
Punkt. Klar ist, dass das einzige Kriterium für die Kunden ist realistisch Preisparität bei den Wettbewerbern. Klar. Und das ist ja nicht nur für euch ein Spagat, sondern auch für die Investoren aus dem Impact-Bereich bei euch, wie stehen denn Investoren dazu, dass ja grün allein ja letztlich keine Strategie mehr ist, sondern dass Preisparität letztlich das entscheidende Kriterium ist?
Total richtig. Man kann Preisparität von zwei Blickwinkeln betrachten. Das eine ist natürlich der reine CapEx-Preis. Aber auf der anderen Seite, was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass viele Kunden, jetzt nenne ich einfach mal ein paar Namen, Aldi, Goldbeck, Rossmann und alle der großen Key-Accounts, mit denen wir gerne auch in den Rollout gehen oder gehen werden, dass die nicht nur rein auf den Preis schauen, sondern auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Lösung an sich eine sehr sinnvolle ist. Das heißt, natürlich braucht man einen wettbewerbsfähigen Preis, aber wenn man beispielsweise durch dynamische Strompreise im Multi-Use mit Blastspitzenkappung und dem Trading ein noch rentableres Produkt aufbauen kann, dann ist der eine Faktor der Preis natürlich, aber der andere Faktor noch wichtiger, der IRR. Und da muss man einfach sagen, auf der IRR-Ebene sind wir sehr, sehr stark, weil wir einfach diese Hardware mitbringen, aber noch viel wichtiger, weil wir komplette Software-Stack, also das Energiemanagement-System mitbringen und das vor Ort beim Kunden perfekt optimieren können. Und das machen wir sozusagen, wenn wir eine Aldi-Filiale anschauen, dann gucken wir uns an, was für Lastspitzen haben die, wie viel Energie wird verbraucht, wie viel wird produziert und gibt es Ladesäulen und so weiter und so fort. Und verbinden im Endeffekt diese ganzen Konsumenten und Produzenten miteinander in der bestmöglichen Form um den Speicher, aber noch viel wichtiger ist es, um die Kilowattstunde beim Kunden zu reduzieren. Und das ist im Endeffekt das, was wir anstreben.
Ich sehe euch ja dann in verschiedenen Märkten, in denen ihr aktiv seid, Handel, Logistik, Industrie, Ladeinfrastruktur, hast schon alles angesprochen, Immobilien, Stadtwerke, Microgrids. Welche drei Märkte sind denn davon realistisch die spannendsten und wo entsteht dann wirklich echte Skalierung für euch?
Also auf drei runterzubrechen ist gar nicht so schwierig. Es gibt drei wirklich spannende Felder. Es ist einmal der Supermarkt, Lebensmittel-Einzelhandel-Bereich. Da gibt es häufig durch Kühlung oder sonstiges Lastspitzen, die jetzt auch noch verstärkt werden durch Ladesäuleninfrastruktur. Wir haben Solarproduktion und von denen gibt es halt standardisiert sehr, sehr viele in Europa. Dementsprechend da ein einheitliches System mit dem Energiemanagementsystem aufzubauen, was sozusagen diese Lastspitzen kappt und den Strom so gut wie möglich verwendet, ist halt einfach ein sehr attraktives Produkt für fast jeden Lebensmitteleinzelhandelmarkt. Und dementsprechend ist das einer der ersten Punkte, die ich nennen würde. Das zweite, was super interessant ist, was leider ein bisschen in den letzten Jahren in Schocken geraten ist, ist die Ladesäuleninfrastruktur, die man muss es ja einfach sagen, wir knallen da mehrere hundert Kilowatt pro Kilowatt pro Stunde in die Fahrzeuge rein und das belastet das Netz. Und da vor die Ladesäule einen Speicher zu packen, der diese Schübe an Leistung abfängt, das ist natürlich super attraktiv fürs Netz und auch für den Kunden, weil Lastspitzen verursachen auf allen Ebenen Kosten. Und wenn wir die glätten können, stabilisieren wir das Netz und können halt damit auch noch sozusagen den Energiekosten für den Kunden reduzieren. Und das noch Spannendere ist, dadurch, dass die Ladesäuleninfrastruktur gerade ein bisschen ins Stocken gerät und wir Netzanschlüsse haben, die wirklich attraktiv sind, können wir diese Netzanschlüsse, bis die Ladesäuleninfrastruktur oder bis die Elektromobilität wieder Fahrt angenommen hat, nutzen, um mit den Speichern beispielsweise netzstabilisierende Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten, um so gut wie möglich die Netzanschlusspunkte zu monetarisieren.
Wobei ja letztlich der Speicher erstmal gegenüber den bisherigen Energieerzeugungsformen immer additiv sind. Das heißt, wenn wir bisher über Preisparität von Solar und Wind die letzten Jahre gesprochen haben, haben wir ehrlicherweise ja die Speicher nie so richtig mit berücksichtigt. Eigentlich müsste man ja für alle grünen Erzeugungsformen die Speicher von vornherein ins Gesamt-CAPEX mit reinrechnen und das Gesamtpaket gegenüber Nuklear- oder fossile Energieträger in irgendeiner Form rechnen. Macht man das schon oder ist das jetzt wirklich ein Markt, das ganze Thema netzdienliche Aggregation, oder ist das eigentlich was, wo man von vornherein vielleicht sagen müsste, man müsste die Speicher bis hin zum Erzeuger, also grünen Erzeuger von Windenergie oder Solarenergie schieben und sich die im Gesamtpaket verwalten lassen, weil eigentlich es nur zählt, dass man Strom rund um die Uhr produziert.
Also grundsätzlich, das führt auch ein bisschen zum dritten Punkt. Es gibt Standalone- oder Colocation-Speichersysteme, die sind größer. Colocation heißt im Endeffekt, dass wir das neben eine riesige PV oder einen Windfarm packen und entweder den Netzanschluss überbauen und netzdienlich arbeiten oder auch als Grünstromspeicher einfach den PV-Strom speichern und dann sozusagen später abgeben. Grundsätzlich hast du auf der einen Ebene recht, dass man die natürlich auch neben PV und Wind packen sollte und dann sozusagen dann abgibt, sobald man den Strom benötigt. Nichtsdestoweniger muss man auch fairerweise sagen, dass der erneuerbare Energieausbau nicht deutschlandweit perfekt aufgestellt ist. Das heißt, wir brauchen, um einfach auch die einzelnen Regionen, die einzelnen Bilanzkreise so stabil wie möglich zu halten, brauchen wir Batteriespeicher überall in Deutschland. Wie man das jetzt aufsetzt, ich würde mich am liebsten an den Tisch setzen mit allen über 700 DSOs, aber das ist halt ein Flickenteppich, den wir halt gemeinsam lösen müssen. Das ist eine Sache, die wir ganzheitlich denken müssen. Und da diese Gesamtheitlichkeit fehlt mir gerade noch. Deswegen, das ist ein bisschen schade. Wir setzen halt sehr stark darauf, kleinere Systeme an Umspannwerke zu integrieren, um im Endeffekt diese Umspannwerke...
Wer sind denn für solche Systeme die Kunden? Wer kauft die?
Das ist eigentlich Infrastrukturinvestoren. Also das sind wirklich Investoren, die in Infrastruktur investieren, beispielsweise Palladio Partners. Das ist ein Investmentboutique im Private Markets Bereich, die sehr auch auf Nachhaltigkeit setzen. Die möchten Batteriespeichersysteme ins Feld bekommen und das gemeinsam mit uns. Wir haben jetzt
einen coolen Deal abgeschlossen. Vielleicht kannst du darüber mal berichten.
Gerne. Wir haben jetzt einen Rahmenvertrag für die nächsten Jahre bis 2029 vereinbart, dass wir im Wert von ungefähr 250 Millionen Euro Batteriespeicher ins Feld bringen. Und ich denke, dass das sogar bei der Menge, die wir benötigen, sogar noch größer werden könnte. Dementsprechend, da wollen wir gemeinsam mit einem Investor, der wirklich ein breites Wissen auch in einem Bereich hat, zusammen so schnell wie möglich Kapazitäten ins Feld bekommen. Und das ist halt das ist genau so ein Thema, was uns halt antreibt, so viel Kapazitäten ins Feld zu bekommen, weil du hast schon recht, wir können jetzt nicht die Parität oder wir können jetzt nicht AKWs und Gas perfekt gleichstellen, weil wir da, das ist ja auch irgendwo Grundlast, die wir erzeugen müssen, die kann kein Batteriespeicher erzeugen. Nichtsdestoweniger können wir diese Flexibilität, die wir benötigen, einfach in den Markt bekommen durch Speicher in Kombination mit PV und Wind. Und das kann momentan jetzt schon über 50% des Strombedarfs decken. Und dementsprechend denke ich, dass wir da auch gut weiter hochkommen. Wir werden niemals 100% schaffen. Aber ich denke, dass wir einen Großteil des Stromverbrauchs decken können mit erneuerbaren Energien, mit Speichern gemeinsam.
Gehen wir das im Moment richtig an, weil es gibt ja jetzt die Netzbetreiber beschweren sich ja jetzt schon ein bisschen, dass es wahrscheinlich irgendwann mal zu viel Leute gibt, die auf das Thema Netzspeicher setzen werden, dass da so ein bisschen Goldgräberstimmung im Moment ist, oder hast du die Befürchtung nicht?
Grundsätzlich, das ist kein so einfaches Thema, weil es gibt halt viele Leute, die gemerkt haben, dass da starke Volatilitäten im Markt sind und deswegen sich draufgeschmissen haben und an Netzanschlusspunkten überdimensionierte Speicher einfach angefragt haben, ohne die Flächen zu besitzen, ohne das Knowledge zu besitzen, ohne das Kapital zu besitzen. Und das wühlt den Markt gerade unnötig auf, weil die sind eigentlich nur auf der Jagd nach Flächen, die halt teuer verkaufen können. Und das ist nicht dem Markt dienlich, meiner Meinung nach. Dementsprechend wäre ich auch stark dafür, dass man da wirklich gesonderter mal nachschaut, was hinter diesen Anfragen steckt und schaut, okay, wer steckt hinter der Anfrage, haben die benötigten Flächen, um es zu machen, haben die das Knowledge, um das zu machen und so weiter und so fort, dass das einfach ein bisschen standardisierter passiert. Da bin ich ehrlicherweise auch für. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir mehr Kapazitäten im Markt brauchen, als wir jetzt denken, weil wir eigentlich auch noch viel, viel mehr erneuerbare Energien braucht. Und das ist ein bisschen dieser Trugschluss, dass wir die ganze Zeit darüber reden, dass die Energiekosten hochgehen und das irgendwie zusammenbringen mit den erneuerbaren Energien, was ja komplett absurd ist. Wenn wir mehr erneuerbare Energien und Wind- und Batteriespeicher im Markt haben, tendenziell fallen ja die Preise, allein weil die Volatilitäten im Markt durch Batteriespeicher halt gesenkt werden und das ja den Spread niedriger gestaltet und dementsprechend den Preis
dafür, haben wir denn dafür, David, tatsächlich die richtigen Marktmechanismen in place? Weil es sind ja alles so Pseudo-Marktmechanismen, die an irgendeiner Stelle immer gekappt werden und doch wieder irgendwie vergesellschaftet werden. Das heißt, das ist ja nett gemeint, aber wir hebeln ja an sich Sachen über EEG vor vielen Jahren angefangen, eigentlich Märkte immer wieder aus und damit entstehen ja, ich habe manchmal den Eindruck, wir stopfen dann wieder ein Loch, was entsteht an Spreads mit der nächsten gut gemeinten Sache, aber damit wird es halt so ein Mittelding zwischen, es nennt sich Markt, aber es ist doch ganz schön, oder nicht ganz schön, sondern massiv reguliert und eigentlich damit intransparent für die eigentlichen Teilnehmer und macht eigentlich Investitionen auch immer schwieriger, weil man nie weiß, was morgen nochmal nachreguliert wird. Also ist es nicht unterm Strich ein völlig überregulierter Markt, weil wir ein Regulationsloch mit dem nächsten stopfen?
Grundsätzlich müssen wir da auf zwei unterschiedlichen Arten von Förderung oder Subvention schauen. Also wenn man beispielsweise die Solarförderung oder das EEG anschauen, was vor mehr als 20 Jahren, also 25 Jahren, glaube ich, eingeführt wurde, mit 50 Cent pro Kilowattstunde. Ne? Das war ja wirklich absurde Mengen an Geld, die man dafür bezahlt hat. Aber es gab auch einen guten Grund. PV war einfach teuer. PV-Anlagen hätten sich sonst nicht gelohnt. Was man jetzt sieht, und das ist, finde ich, super wichtig, weil es gibt ja auch gewisse Themen, die gut funktioniert haben. Diese Förderung hat dazu geführt, dass Solar um 99% in der Produktion günstiger geworden ist.
Aber leider und das mit hat, Fertigung, ne? Und nicht mit
Das ist wiederum ein anderes Thema. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, die europäische Zellfertigung von Solar, die haben wir nicht geschützt. Und China hat meiner Meinung nach komplett richtig gemacht. Da muss man jetzt auch irgendwie nicht auf den bösen Chinesen schimpfen. Die haben halt einen Plan gehabt und haben gesagt, wir brauchen viel Strom. Wie kriegen wir diesen Strom? Durch erneuerbare Energien. Das heißt, wir ziehen die ganze Industrie an uns ran. Wir kaufen gefühlt die Europäer, um das halt zu perfektionieren. Das hätten wir auch sein können. Und das haben wir aber nicht gewollt.
Die Subventionen sind damit eigentlich ja zum Aufbau der chinesischen Industrie verwendet worden. Ist schon ein ganz schön bitteres Kapitel in deutscher Energiegeschichte. Ne?
Genau, also global gesehen ist es natürlich meiner Meinung nach eine super Förderung gewesen, weil global gesehen ist Solar dadurch einfach der größte Energieträger geworden. Durch das kleine Deutschland, ne, muss man auch immer dazu sagen, was kann Deutschland schon bewegen? Viel kann Deutschland bewegen. Dementsprechend ist das sehr schade.
Unseres Wohlstandes, den wir letztlich abgegeben haben, weil wir nicht zur eigenen Wohlstandswahrung in den nächsten Jahren hier mehr zur Verfügung haben.
Leider muss man da sagen, nicht weit genug gedacht. Und dasselbe passiert ja gerade mit Batterien auch. Wir haben diese Volatilitäten im Markt. Da brauchen wir keine Förderung. Es gibt keine Förderung. Die Batteriespeicher müssen eigentlich nur ein bisschen leichter ans Netz können. Dann reduzieren wir den Strompreis. Und das ist kein Subvention oder sonstiges. Und,
ja.
Und das ist schade. Und dann kommt halt etwas, was mich wirklich ein bisschen wütend macht, ist ein Industriestrompreis, der künstlich diesen Strompreis deckelt. Wer zahlt diesen Strompreis? Das ist jetzt kein Keramikunternehmen oder sonstiges. Das zahlt ja der Steuerzahler. Das heißt, wir machen einen indirekten EEG für einzelne Unternehmen, ohne, das ist ja das Wichtige, ohne dass wir es schaffen, das langfristig zu halten. Bei der EEG haben wir langfristig den Strom durch Solar reduziert. Bei dem Industriestrompreis gibt es nichts, was langfristig sozusagen den Strom reduziert. Das ist einfach nur ein kurzsichtiges Vierjahresdenken von wegen, okay, die alte Regierung war scheiße und hat es nicht hinbekommen, obwohl bei denen ja dieser Wandel zu CO2-neutralem Strom hätte ja langfristig wieder den Preis gesenkt. Und das jetzt wieder zu widerrufen und künstlich zu reduzieren, ist für mich ein komplett falsches Signal, weil das auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Industrie bekommt. Und der Rest denkt, die kriegen das auch.
Wobei wir auch fair sagen müssen, David, wir haben eine ganze Menge Großindustrie, die natürlich jetzt, die wir unbedingt hier halten müssen, sonst deindustrialisieren wir weiter. Ja, genau, aber ich glaube, das ist ja ein komplexes politisches Feld und ich glaube, da brauchen wir heute wahrscheinlich nicht einzusteigen. Aber ja. Unterm Strich, glaube ich, bleibt das ja so. Wir haben mit Regulationen angefangen und müssen jetzt die falschen Anreize von gestern mit neuen Anreizen für morgen und schaffen damit eigentlich das nächste neue Problem. Das hast du ja gerade auch gesagt. Das heißt, es ist eigentlich eine Regulationskette und eigentlich müsste man von dem Tropf der Regulation runterkommen und wieder mehr auf Marktmechanismen kommen. Das ist die einzige Chance, wie wir den Preis runterbekommen können. Und und dann haben wir mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen ideologischen Fehler zwischendurch gemacht. Aber ist eine sehr komplexe Situation. Ihr müsst euch drin bewegen. Ihr habt euch auf das Thema Technologie als Differenzierung ja ganz klar verstärkt und setzt darauf. Was ist denn euer USP in Zukunft und was macht Voltfang einzigartig in einem Markt, wo eben ein hoher Wettbewerb auf der Zellebene ist und wo positioniert ihr euch dann morgen?
Ganz klar auf der Lösungsseite. Wir sehen da einfach ein unglaubliches Potenzial mit der Software, die wir jetzt schon haben, diese zu optimieren. Allein gestern hat die Bundesregierung, jetzt müssen wir nicht immer nur schimpfen, aber die Bundesregierung hat es, die Batteriespeicher, die Multi-Use beim Kunden traden, Netzentgelt befreit. Das heißt, davor war es so, dass man, wenn man sozusagen ein- und ausspeist mit dem Speicher, ohne Solar einfach nur zu speichern, dann musste man Netzentgelte zahlen und das macht die ganze Trading-Thematik komplett unwirtschaftlich. Das wurde jetzt widerrufen. Das muss natürlich noch in ein Gesetz gegossen werden, aber grundsätzlich ist es etwas, wo wir halt enormes Potenzial sehen mit beispielsweise dem gesamten Konzept als OPEX-Modell. Das heißt, wir wollen langfristig dahin gehen, dass die Speicher mit unserem EMS gepaart vielleicht noch mit einer Ladesäule, mit einem dynamischen Strompreis, alles insgesamt in einer Subscription oder einem Strompreisvertrag von uns zu erhalten, damit der Kunde auch ganz klar sieht, was er einspart. Das heißt, ich zahle jetzt keine 20 Cent mehr, sondern 15 Cent oder 10 Cent und das halt durch die erneuerbaren Energien. Das heißt, der Industriestrompreis made by Voltfang nur durch smarte Steuerung anstatt durch künstliche
Also weg von der Hardware-Differenzierung hin zu Software und einer Service-Differenzierung.
Komplett richtig, ja. Da sehen wir einfach diesen größten Mehrwert für den Kunden. Da sind wir auch einfach sehr, sehr stark zu Hause, weil wir ganz genau wissen, was ein Kunde braucht. Wir haben über 300 Systeme schon im Feld. Wir sind, glaube ich, einer mit den meisten Systemen in Deutschland. Deswegen wissen wir, wie wir die installieren. Wir wissen, wie wir die auslegen. Wir wissen, wie wir die optimieren und auch monitoren beispielsweise. Dementsprechend, da sehen wir ganz klar auch die Zukunft von Voltfang als fast schon in den nächsten Jahren irgendwann als Energieversorger.
Ihr habt mit Future Fab hier in Aachen eine der größten Batteriefabriken Europas aufgebaut. Skalierbarkeit bis 1 Gigawattstunden pro Jahr. Was sind denn die größten operativen Risiken auf dem Weg dorthin aus deiner Sicht?
Also man muss das erstmal hochskalieren können. Das ist natürlich die eine Thematik. Das geht über die nächsten Jahre. Wir sind aber auch sehr confident, weil wir da auch sehr, sehr gute Leute haben, die das mit umsetzen können. Dementsprechend die größten Risiken sehe ich eigentlich auf der politischen Ebene, das, was du auch schon meintest, dieser Zickzack-Kurs, der darf eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt auch beispielsweise von der Wirtschaftsministerin gehört, dass wir 20 Gigawatt Gasspeicher bekommen. Jetzt sind es 8 geworden. Diese falschen Andeutungen machen es den Investoren nicht einfach, hier einfach investieren zu wollen. Weil das Interesse ist ja da. Das Interesse ist marktgegeben. Und das künstlich zu stoppen, finde ich einer der Risiken, die wir sehen, dass wir da einfach keine einheitliche Linie halten können. Mhm.
Wie stark hängt denn euer Erfolg davon ab, dass Banken und Projektfinanzierer Batteriespeicher endlich wie Infrastruktur behandeln, also mit klaren Renditeerwartungen und einer Kreditlogik?
Stark, muss man so sagen. Es gibt mittlerweile aber einige Banken, die das machen, weil die da den Mehrwert schon sehen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor starken Volatilitäten oder schwachen Volatilitäten abzusichern, beispielsweise durch Tolling Agreements oder sonstige Themen. Dementsprechend gibt es da jetzt sozusagen die First Mover Banken, die jetzt gerade reingehen. Nichtsdestoweniger ist es noch nicht so, wie dass die gefühlte Heinsberger Bank da sagt, das ist ein No-Brainer und wir machen das wie bei PV. Das ist noch nicht der Fall.
Aber sicherlich hilft euch ja der Palladio-Deal da enorm, ne?
Also für uns ist mittlerweile durchaus Palladio Partners, weil wir auch eine sehr gute Rollenaufteilung haben in dem ganzen Konstrukt, ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Das ist auch deren Brot und Butter. Da mitgepaart mit dem guten Energiewissen ist das halt eine klasse Thematik, wie wir da gemeinsam zusammenarbeiten können. Aus diesem Grund sehen wir da einen großen Vorteil für uns auf der Voltfang-Seite. Wir bringen nämlich die Finanzierung mit. Das meinte ich ja auch beispielsweise bei den Netzanschlüssen, dass man da im Endeffekt Parteien beziehungsweise Konsortien, die halt wirklich das ganze Konzept mitbringen, die halt auch ein bisschen bevorzugter behandeln sollte als zwei Leute, die sich dachten, oh, ich kenne den Bauern und ich mache jetzt mal einen Netzanschlussvertrag und sonstiges. Das ist natürlich meiner Meinung nach, aber da spreche ich jetzt auch natürlich sehr, sehr subjektiv, dann der attraktivere Weg, um das flächendeckend auszurollen.
In den USA sehen wir ja bereits eine Gegenbewegung zu dem Thema ESG. Das, was früher als ESG und grüne Logik gefeiert wurde, wird heute teilweise sogar abgestraft. Staaten verbieten ESG-Kriterien in öffentlichen Funds, Banken meiden zu grüne Firmen. Kann dieser US-Trend zur ESG-Segregation auch nach Europa schwappen aus deiner Sicht? Gibt es damit eine echte Gefahr, dass Nachhaltigkeit auch in Europa zum Wettbewerbsnachteil wird, wenn sie dauerhaft teurer bleibt?
Also ich glaube, wir sehen gerade, dass nachhaltige Produkte nicht dauerhaft teurer bleiben, sondern dass die Preisparität oder sogar besser günstiger werden. Grundsätzlich Nachhaltigkeit ist ein bisschen der Trend so gefühlt ist vorbei. Aber wir können den nächsten Trend eigentlich, der genauso gepaart ist mit Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, ist Energiesouveränität. Und für Energiesouveränität haben wir damals bei Solar nicht bezahlt und jetzt zahlen wir die Zeche. Wenn wir da jetzt auch nicht drauf achten, dann hängen wir an der Abhängigkeit von dem Nahen Osten und auch von beispielsweise den USA. Und das ist etwas, was ich glaube, was wir Europäer auch verstanden haben, dass wir da einfach unsere eigenen Systeme aufsetzen müssen und das einfach unter dem Deckmantel der Souveränität. Und wenn wir es nicht Nachhaltigkeit, sondern Souveränität nennen und dafür halt Gutes tun, dann be my guest. Also da bin ich ganz offen für, dass wir da das Wort verändern, aber mit derselben Mission, dass Europa langfristig auf eigenen Beinen steht. Und das kriegen wir nur hin, indem wir Energiesouveränität haben, eine Materialsouveränität, eine Sicherheitssouveränität. Und das sind die Themen, die mich auch in den nächsten Jahren einfach in Europa beschäftigen werden.
Ich glaube, wobei letztlich unser Irrweg, oder was heißt, ne, der Weg in die falsche Richtung, der zu viel abgelenkt hat, eigentlich der moralische Input war und eben zu wenig auf das Thema Kosten, also zu früh, zu große Versprechen und moralischer Druck. Und ich glaube, das hat uns an der einen oder anderen Stelle ja dann doch auf den Irrweg geführt. Und ich dachte, du betonst ja jetzt ganz klar das Thema Preisparität mit einer entsprechenden Produktivität, die wir hier brauchen. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, wie wir im Energiespeichersektor weiter wettbewerbsfähig bleiben können. Wie siehst du das denn? Ist das insofern vielleicht dann doch eine Mogelpackung, selbst wenn wir dann Systemintegratoren wie euch auf die Beine stellen, die eben die komplette Kette abbilden können, aber unterm Strich kommen ja dann doch irgendwie gefühlt alle Zellen aus China, ne? Egal, ob es die ganz neuen in den Autos sind, die dann bei euch zu den Second Use und Second Life Batterien werden oder die sogar vielleicht dann schon als First-Use-Zellen auch direkt in den Energiespeicher landen. Es gibt dann eine totale Abhängigkeit beim Thema Souveränität, was du gerade angesprochen hast, auch letztlich von chinesischen Batteriezellenfertigern, weil wir da einfach überhaupt nichts haben in Deutschland oder Europa.
Da müssen wir keinen Hehl drum machen. Also, um ganz ehrlich zu sein, 80% der Zellen auf der Welt kommen aus China. Großteil kommt aus Asien. Wir haben die Wertschöpfungskette von den Materialien her. Es gibt Minen in von CATL, die 17% der Weltwirtschaft, also des Weltbedarfs decken derzeit. Das heißt, da haben wir ehrlicherweise mit Northvolt eine Chance gehabt, die wir, ich habe auch mit ein paar Northvolt-Leuten gesprochen, die haben sogar die jetzigen Mengen, die benötigt hatten, haben die ein bisschen verspätet geschafft. Aber wir hatten die Möglichkeit. Wir haben nur aufgrund von zu hohem politischen Druck aufgegeben. Und das ist halt schade, dass wir haben halt in Europa diese Vierjahresdenke und die hilft uns nicht langfristig unseren Wohlstand zu halten. Das ist halt nur der derzeitige Wohlstand irgendwie vermeiden, dass der runtergeht. Und dementsprechend verlieren wir sowas wie Northvolt oder sonstige Themen, auch Lilium beispielsweise, anstatt wirklich als Europa zu sagen, das sind die Kernbereiche, da müssen wir jetzt investieren, egal wie sich auch die Meinung der Gesellschaft verändert. Wir müssen zu manchen Themen einfach stehen. Und das ist sehr schade. Deswegen, ja, das Batterierennen ist auf der Lithium-Ebene verloren. Jetzt müssen wir darauf setzen, die meisten Patente für neue Batterietechnologien kommen aus Deutschland oder Europa. Und wir müssen da wieder dran setzen. Wir müssen jetzt aufhören zu sagen, wir haben verloren und wir können jetzt die Köpfe in den Sand stecken, sondern wir müssen jetzt anfangen zu sagen, wir in Europa haben mitunter die besten Universitäten, wir haben das beste Talentpool, wir haben Leute, die die Welt verändern wollen. Lasst sie doch. Und das ist eigentlich das Mindset, was wir einfach jetzt brauchen. Wir müssen aufhören, dazu sagen, dass die USA und China so viel besser sind als wir, sondern hingehen und sagen, wir haben alles, was wir brauchen, lasst uns zusammenarbeiten. Und wenn wir das hinkriegen, da habe ich gar keine Sorge dafür, dass Europa nicht in der Politik wieder die Rolle spielt, die sie verdient hat. Weil das europäische Projekt ist meiner Meinung nach das schönste Projekt, was die Menschheit mitunter aufgebaut hat. Und das steht gerade auf der Kippe. Deswegen, ich habe das Gefühl, die Leute, die gerade in den Startup-Bereichen unterwegs sind, Project Europe, Sandbox, EO Inc., Evor, das sind alles Leute, die Bock haben auf Europa. Das kommt langsam auch an. Ich glaube auch nicht, dass eine Ursula von der Leyen sagt, ach, die Jungs, die schaffen das nicht, sondern die wollen ja alle. Dementsprechend lasst uns das machen. Und da bin ich, da wäre ich gerne Frontrunner, weil das einfach wichtig ist für unsere Gesellschaft und für unsere Zukunft.
Ein flammendes Plädoyer. Wenn du denn 5 Jahre nach vorne schaust, was ist Voltfang 2030 oder später und wo steht ihr dann? Ja. Seid ihr dann vor allem Hardwarehersteller oder eine Plattform, die Energieflüsse, Speicher und Handel integriert oder was seid ihr dann und wo steht ihr?
Wir werden der größte europäische Energieversorger sein. Wir werden extrem viel Kapazitäten ins Feld gebracht haben. 1,6 Gigawatt ist mindestens das Mindestziel. Weißweiler hier in Aachen, die Leistung von Weißweiler aggregiert zu ersetzen. Das ist so unsere Vision, aber das auch europaweit. Also wir sehen, dass die Penetration an erneuerbare Energien in Deutschland über 50% ist. Dementsprechend brauchen wir mehr Flexibilitäten. Dasselbe passiert gerade in Polen, Italien, Spanien, Portugal, you name it. Und dementsprechend ist das ein europäischer Gedanke, den wir da verfolgen. Wir müssen die Elektrifizierung in Europa vorantreiben. Und das ist da, wo Voltfang seinen Namen drunter setzt.
Ganz persönlich, deine Seite, was treibt dich an, wenn du morgens gehst ja nicht ins Büro, sondern in die Halle. Du sitzt jetzt auch in der Fertigungshalle. Also was treibt dich an, wenn du morgens in die Halle gehst, nach 5 Jahren Aufbau, Rückschlägen, Pivots und Investoren-Meetings?
Das ist die schiere Masse an dem, was wir in der Lage waren zu leisten und was wir auch noch vorhaben. Weil das klingt immer ein bisschen blöd, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind. Aber ich weiß ganz genau, wohin wir wollen. Und dass wir so viele unglaublich smarte und tatkräftige Menschen an uns versammelt haben und gemeinsam diesen Weg voranschreiten und die alle mit uns gemeinsam voller Motivation tropfen, dem Thema weiter vorangehen, egal wie stressig es ist, egal wie viel es ist, das treibt mich jeden Tag ehrlicherweise an. Und dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, zu sehen, dass Leute sich denken, ach, wenn die drei Bubis das geschafft haben, wieso sollte ich das nicht schaffen? Und das zu sehen, ist natürlich fantastisch, einfach so, dass sich das potenziert. Wir haben jetzt schon mehrere Startups aus Voltfang herausgegründet. Natürlich, weil wir nur Leute einstellen, die mit dem Mindset reingehen, wir bauen etwas gemeinsam Großes auf. Und dass die mal irgendwann was Eigenes aufbauen, steht dann außer Frage.
Ja, sehr cool. Danke, David. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Mir hat es große Freude bereitet. Ich nehme 3 Dinge mit. Erstens, Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn sie sich industriell auch wirklich rechnet. Denke ich, das hast du klar rübergebracht. Zweitens, der Schritt vom Ideal zur Industrie ist kein Bruch, sondern eine Reifung. Ich glaube, das hast du gut rübergebracht, wie ihr euch entwickelt habt vom Uni-Startup, ja, zum jetzt industriell denkenden Scale-up. Und drittens, euer Komplettpaket mit der flexiblen Einbindung aller Wertschöpfungsschritte wird ein spannender Markt für morgen sein. Und ich denke, Voltfang steht für mich für das, was Europa braucht, Realismus, Ausdauer und den Mut, Technologie langfristig zu denken. Danke euch allen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, teilt die Episode oder schreibt mir euren Gedanken und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.
Tschüss.